Wir haben gerade das Lied gesungen, Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Und Jesus, wir warten auf dich. Es ist immer wieder gut, wenn wir als gläubige Menschen, Jesus Nachfolger, den Blick nicht verlieren auf die Hauptperson, Jesus Christus. Und auch jetzt in der beginnenden Adventszeit, wo wir dran denken, wir warten auf die Ankunft des Herrn Jesus, der zugesagt hat, er wird wiederkommen. So wie er zugesagt hat im Alten Bund, wie die Propheten zugesagt haben, es wird der Retter kommen. Der wird Heil bringen. Heil bedeutet Rettung, der Heiland dieser Welt. Er wird kommen und er ist gekommen. Man kann es nachprüfen im Alten Testament, so viele Prophezeiungen auf Jesus hin. Man sagt so 300 ungefähr, auf seinen Tod 30 in der Bibel im Alten Testament. Er ist gekommen. Und wir sollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir auch heute auf Jesus warten. Und Jesus hat gesagt, dass die Erde, Himmel und Erde, sie werden vergehen. Sein Wort aber wird nicht vergehen. Und diesen Fokus immer wieder zu haben auf die Hauptperson Jesus Christus. In ihm ist Heil. Wir hören auf ihn, weil es sich lohnt, auf diese Hauptperson zu hören. Wie Maria, die Mutter von Jesus, sagte, was er sagt, hört auf ihn, das tut. Er ist die Wahrheit. Er hat gesagt von sich, ich bin gekommen, von der Wahrheit zu reden. Und dann sagt er mal selber, ich bin die Wahrheit. Es lohnt sich, uns mehr mit Jesus zu beschäftigen. Und jetzt auch in dieser Adventszeit, um was geht es eigentlich? Wir leben immer noch in einem christlichen Abendland, so traditionell wenigstens. Die Leute wissen, jetzt kommt wieder Weihnachten und man tut dies und jenes, so das ist so typisch an Weihnachten. Die Frage ist, wissen die Leute überhaupt noch, um was es wirklich geht? Ja, um Jesus, ja, der ist da geboren irgendwie. Das Datum wissen wir nicht genau, aber trotzdem, es geht darum, Gott wird Mensch. Das, was eben verheißen wurde im Alten Testament. Und wie ist das geschehen? Und das können viele nicht verstehen. Wie ist das wirklich geschehen, dass Gott Mensch wird? Wie kann das überhaupt geschehen? Und Gott hatte eine Idee. Wir wären wahrscheinlich nie darauf gekommen. Und eben auch Maria hat gesagt, wie soll das geschehen? Weil der Bote von Gott kam zu ihr und hat gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Sollst du den Namen Jesus, Retter, geben? Also der Verheißene, der Heil bringt dieser Welt. Natürlich, sie überlegt sich. Menschlich, unmöglich. Noch nie gesehen, noch nie gehört von irgendwann einmal, das gibt es nicht. Wissenschaftlich, biologisch, egal, wo, wie man es drehen möchte, das kann nicht geschehen. Es ist unmöglich. Und der Bote sagt zu ihr, der Engel, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Sagt er, glaube ich, zu Elisabeth, aber so ähnliche, im ähnlichen Kontext, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und manche haben so einen Knoten im Gehirn heute und sie denken, ja, das mit der Jungfrauengeburt, das, ja, das kann nicht sein, das ist ein Mythos, das kann ja nicht sein, das gibt es nicht. Aber ehrlich, wenn Gott Gott ist und wenn Gott das Universum erschaffen hat und die und alles so genial, fein abgestimmt ist, und wieso sollte er nicht so einen Weg finden können, dass eben Gott wirklich Mensch wird, in eine Gebärmutter kommt und dort wächst 100% Mensch? Wo ist solch ein Gott, der hinabsteigt in eine gefallene, zerbrochene Welt, der unser Schmerz auf sich nimmt? Es steht im Alten Testament, ein Mann des Schmerzens wird oder geworden ist. Jesaja 53. Der mitten hinein in unser Leid kommt. Man könnte Philipper Kapitel 2 nachlesen, dieses Hinabsteigen, der freiwillig diesen, sage ich es mal, den Mantel der Gottheit ablegte, Privilegien, die ganzen Privilegien der Gottheit, hatte zurückgelassen, entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an und wurde Mensch, war den Menschen gleich und hat alles durchlitten, hat unsere Schuld, das ganze Böse dieser Welt auf sich genommen, um eben uns zu versöhnen mit Gott. Wer hätte auf diese Gedanken oder diese Idee kommen können? Gott hatte es getan. Und heute geht es eher um Gedankengänge. Was hat Maria gedacht, als ihr der Bote Gottes das gesagt hat? Sie hatte auch einen Knoten in den Gedanken, das funktioniert nicht. Aber sie hat sich dem Willen Gottes untergeordnet. Mir geschehe, wie Gott es will. Sie hat sich dem Plan Gottes untergeordnet. Das Wort Unterordnung kann man in der Moderne oder Postmoderne nicht mehr gerne hören, aber es hat was mit Demut zu tun. Und wenn wir als Christen uns Gott unterordnen, das ist was Schönes, das ist was Befreiendes, weil er ein guter Vater ist, der das Leben uns schenkt, der gute Gedanken, gute Pläne für uns hat. Und sie ordnet sich Gottes Pläne unter. Praktisch ihre Gedanken, die eben, das sind Blockaden, ja, das sind Blockaden. Wie soll das geschehen? Und außerdem, ich werde mal, ja, das wird sichtbar, da wird mal ein Bauch entstehen, ja, Bäuchle und noch mehr und so weiter, ja. Und die Leute werden dann denken, ja, halt mal, ja, das ist doch logisch, was da passiert ist. Und ich muss mit ihrer Scham leben? Werden die Leute an das glauben, was ich ihnen erzähle? Was der Bote mir gesagt hat? Wir wissen, er kommt dann zu Josef auch. Das braucht die Bestätigung auch für Josef, treu zu bleiben der Maria. Aber so diese gedanklichen Kämpfe, Anfechtungen. Eine kurze Frage, was ist das am wenigsten erforschte Organ in unserem Körper? Das Gehirn. Ich habe es schon dahin geführt, ja. Unsere Gedanken, das Gehirn, man kann es schlecht erforschen, weil es eben Geist ist. Es ist schon Materie ist da, es ist irgendein schwammiger Brei oder irgendwas, ja, graue Substanz und also Chemie, also Elektro und alle möglichen chemische Vorgänge, ja, gehen da ab. Aber das zu erforschen, das zu messen. Zum Glück kann man Gedanken noch nicht lesen. Man kann es vielleicht so erahnen von außen oder so. Man kann durch EEG kann man Ströme messen, aber so konkret Gedanken geht nicht. Man versucht Dinge zu erforschen, das Bewusstsein. Ja? Wenn es durch gewisse Nahtoderlebnisse, außerkörperliche Erfahrungen, da hat man Hinweise, ja halt mal, das Bewusstsein ist ja außerhalb vom Körper und sieht sich und erlebt Dinge und die kommen wieder zu sich. Da irgendetwas geht da ab. Man kann es aber nicht durch naturwissenschaftliche Werkzeuge und Messgeräte erforschen. Gott hat das Gehirn erschaffen. Gott hat unsere Gedanken gegeben. Er hat uns einen freien Willen geschenkt, dass wir entscheiden können. Das kann man schlecht erforschen. Das ist sozusagen die Steuerzentrale von unserem Leben, von allem, was in der Welt geschieht. Ob Gutes geschieht oder Böses, Schlechtes geschieht, sind unsere Gedanken Steuerelement von unserem Leben. Es ist wichtig, das immer wieder zu erkennen. Und hier geht es nicht nur um irgendetwas Psychologisches oder so, ja, teilweise vielleicht schon, ja. Die Frage ist, was hat Gott dazu zu sagen? Hat es etwas mit Gott zu tun, mit meinem Glauben zu tun? Wenn es um das Thema Sieg durch Gedankenführung geht. Wir können Siege erleben durch Gedankenführung, indem wir Verantwortung übernehmen über unsere Gedanken. Die passieren nicht einfach so. Manchmal haben wir das Gefühl, ja. Aber Gott hat uns Macht gegeben, Kontrolle zu haben über unsere Gedanken. Gott gab uns diese Denkfähigkeit, ein Riesengeschenk von Gott. Und da befindet eben das Hauptschlachtfeld in unseren Gedanken, wo Kämpfe stattfinden.
Wir erleben ja verschiedene Kämpfe im Leben, aber gedankliche Kämpfe, die kommen immer wieder, die erleben wir tagtäglich und wir werden da angefochten. Die Bibel nennt es von unserem Fleisch, von natürlichen Neigungen, eben das Fleisch, von der Welt, die Denkweise dieser Welt, Ideologien, verschiedene Lehren oder Irrlehren, was auch immer, ja, da werden wir angefochten von dieser Welt oder eben von dem Feind, dem Durcheinanderwerfer, dem Teufel. Sieg durch Gedankenführung. Können wir das erleben als Christen? Ich erlebe das immer wieder und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das möglich ist und dass Gott uns da etwas in die Hand gelegt hat, dass wir unser Leben führen können. Aber nicht autonom, nicht losgelöst von Gott. Da werden wir scheitern. Wenn wir versuchen, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, so jetzt muss ich mich aber anstrengen, das wird ins Scheitern führen. Durch Gott, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, können wir unser Leben gedanklich führen. Aber eben, das sind Anfechtungen, das sind Kämpfe in unseren Gedanken. Und die Bibel sagt, ohne Anfechtung sollst du nicht sein, auch wenn es unangenehm ist, wenn wir sie nicht mögen. Gedankliche Kämpfe, Anfechtungen in unseren mit dem, was wir beschäftigen. Aber Anfechtung hilft uns, dass wir reifer werden, dass wir genießbarer werden, dass wir erwachsen werden und dass wir auch Frucht bringen in unserem Leben. Es dient uns zum Guten. Was sagt die Bibel über die Gedankenkontrolle? Und da wollen wir einen Text lesen aus 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich gegen Gott, gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Paulus ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe hier noch eine andere Übersetzung, die es vielleicht ein bisschen verständlicher macht. Er sagt, natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln, eben Fleischesmitteln, menschliche Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Auch wieder diese Gedanken vom Unterstellen es Gott, dem Heiligen Geist, den Gedanken Christi, dem es gehorchen muss. So wie wahrscheinlich eben Maria herausgefordert war. Die Ankunft des Herrn wird prophezeit. Aber wie soll das geschehen? Wem soll ich jetzt meine Gedanken leihen oder hinwenden? Wo soll ich sie hinwenden? Zu dem, was eben natürlich ist, was so menschlich, menschliche Neigung, das Unmögliche, so. Oder eben denken, wie Gott denkt. Sie muss sich entscheiden. Hier haben wir einen klaren Auftrag, die Gedanken gefangen nehmen, so zu denken, wie Gott denkt. Wie tun wir das praktisch? Ich habe ein Beispiel von Papua-Neuguinea, wo eben manche junge Leute da, vor allem junge Männer, die versuchen irgendwie auf unehrliche Weise zu Geld zu kommen und rauben andere Menschen aus, halten Autos auf. Und diese Gangster, die bringen Unruhe, Unordnung in die Gesellschaft. Was muss man tun, um diese um Ordnung wieder zu bekommen? Die müssen ins Gefängnis gehen, ja. Die muss man einkasteln, damit wieder Ordnung ist in der Gesellschaft. Das ist nur ein Bild, das Paulus hier verwendet. Wenn Unordnung in unseren Gedanken ist, wenn diese Anfechtungen kommen, sie gefangen zu nehmen, sie irgendwo hinzubringen, dass wieder Ordnung ist. Und was ist die Ordnung, die Paulus uns hier vermittelt? Die Ordnung unter dem Gehorsam Christi, dass wieder Friede einkehrt. Dass eben Ordnung ist in der Gesellschaft, so von dem Bild her. Wir haben ja diesen Vers, den Jahresvers, prüfet alles und das Gute behaltet. Da sind wir gefordert, zu prüfen. Was ist eben gemäß göttlichen Gedanken, gemäß den Prinzipien Gottes? Da müssen wir auch die Bibel kennen. Und was sind Dinge, die mich eben anfechten, da wegzukommen, abzudriften von göttlichen Gedanken? Das zu prüfen und das gefangen zu nehmen. Wir haben einen Feind und das muss uns immer wieder bewusst sein. Es ist nicht nur irgendein Bild, das wir kreieren, sondern es gibt einen Feind, der ficht uns an und der will uns abbringen von diesem Weg. Jesus nennt es den schmalen Weg, Jesus nach, gefangen zu nehmen, solche Gedanken. Petrus, er schreibt in Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Ja, das ist seine Taktik, die Vorgehensweise. Er möchte uns Schaden anfügen. Und Paulus, er sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, wir kennen seine Taktik, wir wissen, wie er vorgeht. Und es ist nicht gut, sich zu sehr mit dem Teufel zu beschäftigen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir seine Taktik, seine Vorgehensweise erkennen. Und er fängt eben auch in unseren Gedanken an. Er möchte da eingreifen. Paulus sagt eben 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht vom Satan überlistet werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir kennen sie. Wir wissen, wie er vorgeht. Dass wir nicht blauäugig sind, nicht naiv sind. Dass wir nüchtern wach sind, ergreift eben unsere Gedanken, diese Schaltzentrale an, von allem, was in der Welt geschieht. Deshalb bin ich überzeugt, dass Gedankenkontrolle was sehr Wichtiges ist in unserem Leben. Ich möchte so denken, wie Gott denkt. So denken, wie Jesus denkt. Philipper 2, da schreibt Paulus, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Also seid so unter euch gesinnt, habt dieses Mindset, diese Einstellung, diese Gedanken, die auch Christus hat, der Gemeinschaft mit Christus entspricht. Woanders sagt er, wir haben Christi-Sinn, dass wir Gedanken Christi haben. Wir können entscheiden, wie wir denken. Der extreme Atheismus, er behauptet, wir haben keinen freien Willen. Man nennt es so den extremen Determinismus. Alles ist vorher, es passiert einfach so, wie es passieren muss. Ja. Ich rieche etwas, dann reagiere ich. Oder ich sehe etwas, dann ist so ein Automatismus, so extreme Atheismus, Determinismus. Ja. Sie behaupten, wenn man die Welt wieder ganz an den Anfang gehen würde, würden wir genauso wieder hier sein, nach ein paar tausend oder wie viele Jahren auch immer. Ja. Ich halte es für nicht wirklich realitätsnah. Weil ich glaube an einen freien Willen. Wir erleben das so. Wir können entscheiden. Und es ist das Geschenk von Gott an uns. Entscheiden, wie wir handeln, wie wir denken. Und ich gebe zu, es gibt Situationen, vor allem in psychischen Tiefs, wo man oftmals total ausgeliefert ist. Man fühlt sich so total ausgeliefert und meint, man kann sein Leben nicht mehr wirklich führen, nicht mehr kontrollieren und als ob von außen, ja, tut einfach irgendetwas mit sich, wo wir keine Kontrolle haben. Und trotzdem, auch in solchen Zuständen kann man kleine Schritte tun. Kann man rausgehen, Spaziergang machen, kann man eben kleine Schritte tun, um eine gewisse Gedankenkontrolle auszuüben. Und immer wieder auch im Gebet zu sein, Herr, ich schaffe das nicht, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und der Herr ist treu, dass er uns da auch durchführt in solchen Zeiten. Und hier spricht Paulus von Zerstörung von Festungen. Das sind irgendwelche Gedankengebäude, die wir aufbauen, irgendwelche Mauern, um diese zu zerstören. Irgendwelche Barrieren. Vielleicht sind es falsche Lehren, denen wir Gehör, ja, unser Gehör widmen und zuhören. Was gab es damals bei Paulus für falsche Lehren? Er hatte den Gnostizismus, das war so eine Lehre über Weisheit, man muss Erkenntnis gewinnen. Hat er ziemlich stark angegriffen, oder Asketismus dann, Kolosserbrief, wenn manche meinten, man darf nicht heiraten oder diese Speise nicht essen und so. Es gab verschiedene Irrlehren, da ging es um Werke auch. Paulus möchte immer wieder den Fokus eben auf die Hauptperson, auf Jesus lenken, auf das Evangelium. Auf was gründet sich unser Glaube? Wir kommen erst von Reformationstag, wo wir wieder dran gedacht haben, um was geht es eigentlich in unserem Glauben? Das Evangelium. So, dafür hat Paulus gekämpft. Lass uns das auch immer wieder neu erkennen. Dass es nicht um gewisse Dinge von außen geht, ja. Unser Glaube hat Auswirkungen, ja. Aber manchmal bilden wir oder bauen wir irgendwelche Regeln oder irgendetwas auf und meinen, daran liegt der Glaube. Auf dem gründet sich mein Glaube. Nein, es geht um eine Herzensverbindung mit Christus. Falsche Lehren. Wenn heute gesagt wird, du musst nur richtig glauben, dann bist du gesund. Oder dann lebst du im Wohlstand, dann hast du genug Geld und Finanzen ist kein Problem mehr für dich. Man nennt es das Wohlstandsevangelium. Oder wenn im progressiven Christentum gewisse Dinge vertreten werden, ja, Gott ist nur Gott der Liebe. Gesetze oder Gericht oder irgendwas, wo vielleicht eben kommt, das gibt es nicht, das sind menschliche Gedanken, das haben die Kirchen erfunden und so. Da versucht man alles, was vielleicht bedrohlich sein könnte, irgendwie weg zu erklären. Manche eben die Jungfrauengeburt, weil sie sagen, das kann ja nicht sein, ja, muss es logisch und menschlich auch wissenschaftlich angucken. Und alles, was nach Wunder riecht in der Bibel, man nennt es das Entmythologisieren, weil sie meinen, ja, das klingt nach Mythen und so. Das sind Irrlehren. Und eben dieser Kampf, die Anfechtung in uns, gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi, menschliche Neigungen in uns, das Fleisch, Paulus erwähnt, kann Stolz sein, Rachegedanken, wenn man dem anderen nicht verzeihen kann, nicht vergeben kann, Neidgedanken, Schadenfreude, unreine Gedanken, das sind alles Fleischesgedanken, die auch in der Bibel Galater 5 zum Beispiel auch erwähnt werden, Überheblichkeit, Unglaube, Anfechtungen in uns, Kontrolle zu übernehmen, die gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Wie redet Gott? Wie denkt Gott? Natürlich auch gedankliche Muster erwähne ich immer wieder mal, weil Menschen damit auch Probleme haben. Einfach so negative Gedankenmuster haben. Ich bin nichts, ich kann nichts. Niemand mag mich. Ich bin zu nichts fähig in dieser Welt und komme einfach nicht klar. Bin vielleicht enttäuscht von mir selber, weil ich immer wieder, ja, falle. Bin eine Last für die anderen, ein so negatives Selbstbild zu haben. Und das kann auch durch gewisse Erziehungsmethoden, ja, hervorgerufen werden. Dazu überlegen, wie denkt Gott über mich? Gott, der mein Schöpfer ist, der mich wunderbar geschaffen hat. Der gute Gedanken, wie wir gehört haben, auch mit Maria hatte. Gute Gedanken, die sie damals noch nicht erkannt hat, wirklich. Aber sie war demütig und sie hat sich unter Gottes Plan gestellt, gesagt, so wie Gott es möchte, ist es gut. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe. Solche gedanklichen Muster sind manchmal eben so Barrieren oder so Mauern, die wir aufrichten. Und die gilt es immer wieder niederzureißen. Wohin zu schauen? Auf die Wahrheit. Was sagt Gott? Was sagt mein Schöpfer, der mein guter Vater ist? Zu schauen, was sagt Gott? Diese Stellung in Christus auch immer wieder zu erkennen. Das haben ja unsere Väter immer wieder betont von diesen Hat und Haben, diese Stellungsverse. Paulus auch viele davon erwähnt. Nicht immer in diesem, bin ich es jetzt oder bin ich Kind Gottes oder werde ich es noch mehr sein oder eine Geburt ist eine Geburt, ja, da ist man Mensch und total vollkommen. So ist auch eine Wiedergeburt. Man kann in der Erkenntnis wachsen, ja, aber es gilt immer wieder auf diese Zusagen sich zu stellen. Wenn gerade solche Anfechtungen kommen, uns unsicher machen wollen. Zum Beispiel in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, Epheser Kapitel 1. Oder da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das sind so Tatsache-Verse. Die wollen wir uns immer wieder sagen und Mut machen. Vielleicht ist es nötig, dass du die irgendwo hinschreibst und immer wieder durch den Tag auch siehst. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ja, wir haben sie im Vertrauen auf Jesus. Halte immer wieder dran fest. Wenn gerade so Stürme kommen und Unsicherheit da in uns hochkommt. Und Paulus erwähnt diese gedankliche Kontrolle gerade in Römer Kapitel 6. Wenn er dann sagt, so haltet euch dafür. Ja, da bin ich gefordert. Da habe ich eine Verantwortung. Halte dich dafür. Nimm diese Gedanken gefangen und halte dich für das, was Gott sagt in seinem Wort. Gott weiß nämlich, dass wir eben eine Neigung haben. Unsere Denkweise hat eine Neigung zum Negativen, eine Neigung zum Wiederzweifeln. Und immer wieder, halte dich dafür. Paulus erschreibt auch, dass wir unsere Gedanken, dass wir Veränderung brauchen in unseren Gedanken, dass unsere Gedanken auch wachsen in der Erkenntnis Christi. So zu denken, wie Jesus denkt. Zum Beispiel Römer 12, da sagt er, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Veränderung eures Denkens. Da erleben wir auch Wachstum in unserem Glauben. Oder Epheser 4, Vers 23, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Das ist ein Prozess in unserem Leben. Gott weiß nämlich, wie der Mensch denkt, so ist er. Hier geht es um diese Festungen zu zerstören. Falsche Lehren, Irrlehren, menschliche Neigungen und gedankliche Muster in unserem Denken. Und die unter den Gehorsam Christi stellen. Ich habe betont es immer wieder mal von dem Elephant Thinking, find ich schön dargestellt, wie sie in Indien manche kleine Elefanten trainieren, indem dass sie sie ganz, wenn sie klein sind, anbinden, anketten. Und wenn diese Elefanten wachsen, dann haben sie mit der Zeit das Gefühl, wir sind angebunden. Das ist unsere Erfahrung. Ja. Das hat sich festgesetzt in ihren Gedanken. Und selbst wenn man später, wenn sie groß sind, diese Ketten wegnimmt und vielleicht nur an einem Faden sie anbindet, haben sie das Gefühl, sie sind immer noch angekettet. Sie könnten locker losgehen und weglaufen, aber sie tun das nicht, weil sie Blockaden haben in den Gedanken. Sie denken, sie sind gefangen. Das nennt man Elephant Thinking. Das hat auch was mit unserem Leben zu tun, mit unseren Gedanken zu tun. Wie wir denken und eben solche Muster manchmal. Und wir manchmal nicht loskommen von diesen Mustern. Aber der Herr hilft uns. Der Heilige Geist hilft uns, da befreit zu sein von solchen negativen, destruktiven, antigöttlichen Gedanken. Dass wir eben so denken, wie Gott denkt, wie Gott über uns denkt. Paulus schreibt auch in Philipper Kapitel 4, Vers 8, wie wir denken sollen, dass wir uns mit Positivem, Gutem, Göttlichem beschäftigen sollen. Er zählt da verschiedene Dinge auf, was wahr ist, was anständig, was gerecht, was rein, was liebenswert, bewundernswert, ja, dem Denken nach, was ein Lob verdient, denkt an solche Dinge. Ja, das ist herausfordernd in unserem praktischen Leben, ich weiß es. Ja. Weil wir eben die Neigung haben, immer wieder abzudriften. Aber Gott hilft uns, dass wir immer wieder zurückkommen zu der Denkweise Christi. Das hat sehr viel mit unserer Einstellung zu tun, ja, unserer Denkweise zu tun. Ich habe ein Zitat von Charles Swindle, gefällt mir immer wieder, wenn ich das lese. Der viele Jahre hat er gepredigt und Seelsorge gehabt mit Menschen und er sagt, je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich die Wirkung unserer Einstellung auf unser Leben. Die Einstellung ist für mich wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, die Bildung, das Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg, als das, was andere denken, was sie sagen oder tun. Die Einstellung ist wichtiger als Aussehen, Begabung oder Können. Sie wird eine Firma, eine Kirche, Gemeinde, ein Zuhause aufbauen oder zerstören. Und dann sagt er, das Beachtenswerte dabei ist, dass wir jeden Tag die Wahl haben, was unsere Einstellung betrifft, die wir an diesem Tag einnehmen wollen. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Wir können die Tatsache nicht ändern, dass Menschen sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Wir können das Unvermeidbare nicht ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist auf der Seite zu spielen, die uns zur Verfügung steht. Und das ist unsere Einstellung. Und dann beendet er sein Zitat mit diesem Satz noch, ich bin überzeugt, dass mein Leben zu 10% aus dem besteht, was mit mir geschieht, also von außen, da habe ich keinen Einfluss drauf, und zu 90%, wie ich darauf reagiere. Sozusagen, wir selbst sind verantwortlich für unsere Einstellung. Das könnte jetzt viel Druck auf uns ausüben. Aber es ist wert, denke ich, darüber nachzudenken. Und zu überlegen, ja, stimmt es überein, was Gott über mich sagt? Wie ich denken soll? Dass ich Gott Raum gebe in meinem Leben, in meinen Gedanken? Und dass ich nicht zulasse, dass da irgendwelche Lücken oder Löcher sind, wo eben Negativgedanken mich beeinflussen und mich niederdrücken. Ich bin eben nicht in einer Opferrolle, sondern ich habe Verantwortung da, Kontrolle zu üben über meine Gedanken. Gott, er entscheidet, was wir durchmachen, laut dem, was er hier sagt. 90%, ja, ich kann das nicht lenken, das geschieht, Entschuldigung, 10%, was mit mir geschieht. Aber ich habe Verantwortung, wie ich darauf reagiere. Also Gott entscheidet, was wir durchmachen. Und wir entscheiden, wie wir durchgehen. So wie Paulus in 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9, könnt ihr es mal nachlesen. Es ist wie so ein Stehaufmännchen. Er sagt, wir sind bedrängt, wir sind angefochten. Ja? Aber wir geben nicht auf. Wir sind sogar am Leben verzagt. Aber wir stehen immer wieder auf. Ich habe ein nettes Beispiel von einer Person, die eben auch nicht aufgegeben hat. Die Gründerin von der Steiff-Firma, die Stofftiere herstellt, sie war mit einem Jahr erkrankt an Kinderlähmung, wodurch ihre Beine, ihre rechte Hand nicht mehr wirklich funktionsfähig war. Und nach unzähligen Arztbesuchen, auch Gebete, war eine gläubige Person, keine Heilung eingetreten. Was tut man da? Glaubst du nicht richtig oder sollst du noch dies und jenes tun vielleicht? Sie hat es dann auch von Gott so angenommen und sagt, Gott hat es für mich so bestimmt, dass ich nicht gehen kann. Es muss auch so recht sein. Eine reife Haltung. Oder dann diese Kundschafter, die im Alten Testament das Volk Israel geht ja über den Jordan, sie senden Kundschafter hinein nach Israel, Kanaan damals. Und diese 12 kommen zurück und sie berichten über das, was sie gesehen haben. Es ist eindrücklich, wie 10 von denen sie berichten, nicht sehr positiv. Und das ganze Volk ist verzagt. Sie sagen, wir schaffen das nie. Auch so eben das Negative, das Menschliche. Und kann man verstehen. Sie haben dort ein Riesenvolk gesehen, ja, größer als sie zum Teil. Und das ganze Volk wollte sogar Mose und Aaron steinigen, weil sie so so verzagt waren. Aber da waren zwei, die hatten einen anderen Blick. Und die haben gesagt, eben Josua und Kaleb, die haben gesagt, wenn Gott mit uns ist. Sie hatten diesen Blick, eben den Gottfaktor mit eingeschlossen, mitgerechnet. Wenn Gott mit uns ist, dann werden wir siegen. Ein Sieg durch Gedankenführung. Gott mit eingeplant. Wenn Gott mit uns ist. Und wir wissen, er ist mit uns. Wir wissen nicht aber genau, ob er wirklich den Sieg schenkt, aber das liegt an ihm, nicht an uns. Ja. So zu denken, wie Gott denkt. Der Altkanzler Adenauer hat mal einen guten Satz geprägt. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. So wie eben diese 12 Kundschafter, die nur die Probleme sahen. Josua und Kaleb, die sehen weiter. Sie schließen das Unmögliche mit ein. Da geht es um eine Ewigkeitsperspektive und auch eben zur Zeit der Ankunft des Wartens wollen wir immer wieder diese Ewigkeitsperspektive einnehmen. Wir warten auf etwas. Und wir haben Zusagen in der Schrift, die Wahrheit. Und wir wissen, wo es hingeht. Wir als Christen haben keine Angst vor dem Tod. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Und so tröstet euch nun mit diesen Worten. In dieser Zeit der Ankunft, des Adventes, des Wartens, wollen wir uns immer wieder neu ermutigen und stärken. Gerade in Situationen, die angefochten sind, wenn Krankheit da ist oder sonst Nöte in unserem Leben, in unseren Familien. Wir warten auf eine Zeit, wo eben Gott alle Tränen abwischen wird. Lasst uns einander trösten mit diesen Worten. Schreibt Paulus an die Thessaloniker, die eben auch verwirrt waren, weil manche Christen gestorben sind, manche gläubige Menschen. Und die haben gedacht, Jesus kommt jetzt gleich. Aber er hat gesagt, nein, es dauert noch. Aber er wird nicht verziehen, er wird wiederkommen. Ich habe noch ein Beispiel von einer Person, die ich gerne vorstellen möchte. Fanny Crosby, 1820 geboren, 1915 gestorben. Sie ist mit 6 Wochen ist sie erblindet und sie hat über 8000 Lieder geschrieben und gedichtet. Sie wusste um diese Perspektive. Ein Prediger ersprach mal sein Mitleid mit ihr an über ihre Blindheit und hat gemeint, ja, er tut ihr irgendwie einen Gefallen und sagt, es ist schade, dass Gott dir nicht die Sehkraft verlieh, nachdem er dir so viele andere Gaben gegeben hat. Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Es ist eigentlich auch unmenschlich, eigentlich auch nicht logisch vielleicht. Sie sagt, wenn ich bei der Geburt eine Bitte gehabt hätte, dann wäre es, dass ich blind geboren werde. Komisch, wie kann man so denken? Wenn ich nämlich im Himmel ankomme, das erste Gesicht, das meinen Anblick beglücken soll, ist das meines Retters. Er hat so Lieder geschrieben, seliges Wissen, Jesus ist mein, sicher in Jesu Armen. Lieder, die wir heute zum Teil noch singen, getröstet werden von einer Person, die nicht sehen konnte, die limitiert war im Leben und trotzdem so viel Segen verbreitete. Paulus sagt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, eben, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Kommen wir eben wieder zurück zu dieser Basis, zu diesem Kampf, der uns verordnet ist, aber den wir nicht alleine kämpfen, sondern mit Gottes Hilfe. Mit Gott, mit Jesus, der in uns lebt und uns immer wieder diese Perspektive gibt. Jedes menschliche Gedankengebäude wollen wir niederreißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Ich denke, Jesus war auch herausgefordert in der Wüste, als er angefochten wurde. Der blieb auch nicht ohne Anfechtung. Und wie hat er reagiert? Gedankenkontrolle, Gedankenführung. Ich folge dir nicht, Satan. Das Wort sagt so, Martin Luther, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So viele Beispiele, die wir haben, wo Menschen gesiegt haben, auch im Leid, gesiegt haben, weil sie Gott mit einbezogen haben, in ihren Gedanken, so zu denken, wie Gott denkt, nach seinen Prinzipien. Und da will uns Gott immer wieder helfen, in unserem Leben, im Alltag, in den Limitationen, die wir erleben, sind unterschiedliche, ihn damit einbeziehen in unser Leben. Lasst uns noch zum Abschluss beten. Vater, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass es uns immer wieder neu ermutigt, uns ausrichtet, auch herausfordert. Wir danken dir, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du uns die Kraft gibst, dass du uns immer wieder den Fokus und den Blick auf dich, Jesus, wendest und lenkst. Und lass uns da immer wieder aufmerken, wie es steht in Hebräer 12, Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Und das soll uns Mut geben, uns Kraft geben, neue Perspektiven öffnen für unser Leben im Alltag mit unseren Mitmenschen, dass wir in der Vergebung leben, dass wir in dem Sinne Christi handeln, vor allem wenn uns Böses getan wird. Wir brauchen da deine Kraft und deine Hilfe. So bitten wir um deinen Segen auch für den Tag, aber auch für die Woche. Wir danken, dass du jederzeit bei uns bist. Du lässt uns nie alleine. Auch in dunklen Tälern bist du bei uns. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten uns und sie begleiten uns. Und sie helfen uns auch in der Gedankenführung, dass wir auch hier Siege erringen, wie es Paulus schreibt. Danke für deine Nähe und für deine Gnade. Wir befehlen uns dir an. Amen.